Ja, einen schönen guten Morgen. Auch von meiner Seite freue ich mich, bei euch zu sein. Ist ja schon fast wie ein Heimspiel. Viele von euch sehe ich ja jeden Tag in der Schule oder im Kindergarten. Liebe Grüße auch von unserer Gemeinde, eurer kleinen Nachbargemeinde, ein paar Kilometer von hier entfernt. Meine Kollegen Jakob und Helmut lassen euch herzlich grüßen. Und ja, wir freuen uns, dass wir euch als Nachbargemeinde haben. Und mir ist so aufgefallen, dass viele in unserer Gemeinde euch eigentlich gar nicht kennen, weil viele dazukommen aus anderen Regionen. Und deswegen ist es gut, dass wir auch bald mal so eine Konferenz haben, sodass sie auch die Chance haben, euch kennenzulernen, einfach mal zu sehen, welche Gemeinden es hier noch gibt. Ja, Andreas hat schon gesagt, dass ich eine Zeit lang in Amerika gewohnt habe. Und welche Richtung muss ich halten, dass es weitermacht? Genau. Tim Tebow war damals so der aufkommende Shootingstar. Er ist ein amerikanischer Quarterback und das Beste ist, er ist Christ. Und alle Christen haben sich natürlich riesig gefreut und gesagt, endlich einer von uns, endlich mal ein Gläubiger, der zeigen kann, dass die Christen auch Sport machen können. Und das Tolle an ihm ist, er vertritt auch die christliche Botschaften. Ihr seht hier seine Kriegsbemalung, das ist nicht sein Name, Phil, sondern es steht für Philipper 4, Vers 13. Mit dieser Bemalung trat er die erste Saison lang in jedem Spiel auf und natürlich haben viele Menschen angefangen zu fragen und zu googeln, was bedeutet das eigentlich? Und wir als gute Bibelkenner wissen, in Philipper 4, Vers 13 steht drin, ich vermag alles in dem, der mich stark macht, Christus. Und er war sehr erfolgreich, sie haben natürlich das Finale gewonnen und dann kamen viele Christen und haben gesagt, naja, so ein Typ wie er ist doch einfach, so einen Spruch unter die Augen zu malen. Er ist stark, er ist erfolgreich, er hat Kohle ohne Ende, dazu hat er noch eine Miss Universum geheiratet, ist doch klar, dass er diesen Spruch locker aufsagen kann, in Christus bin ich stark. Vergleich mal sei mit meinem Leben. Ich bin arm, ich kann nur einmal im Jahr in Urlaub fahren, wobei das ist auch schon reich. Ich kämpfe gerade um meine Gesundheit, habe Probleme. Er ist mit Miss Universum verheiratet und ich mit Mr. Dämon, der mein Leben zur Hölle macht. Und natürlich kann er einfach sagen, mit Gott ist alles möglich und ich in meinem Leben guck nur dumm aus der Wäsche und denke mir, Mann, das stimmt doch gar nicht. Aber das Wichtige ist, Paulus schrieb diesen Vers nicht in einer Situation, in der er, so wie er, stark angesehen reich war, sondern er war arm, verachtet und im Gefängnis. Und er sagt, ich habe es gelernt, in jeder Situation aus Gottes Kraft zu leben, weil es mir ein Anliegen ist, seine Liebe, seine Fürsorge, seine Vergebung zu bezeugen. Egal, ob ich arm, egal, ob ich reich bin. Ich weiß, wer Jesus ist und in seiner Kraft kann ich in jeder Situation zurechtkommen. Und ich glaube manchmal, dass Reichsein noch eine größere Herausforderung ist, als arm zu sein. Dass wenn man reich ist, es viel leichter, viel schwerer ist, Jesus zu vertrauen, auf Jesus zu bauen. Aber das ist die Frage, über die ich heute mit euch nachdenken möchte. Ist Jesus ein starker Gott in deinem Leben, egal in welcher Situation du stehst? Ist Jesus durch seine Kraft in dir und durch dich am Wirken? Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Christen. Ich glaube, dass es sogenannte Kinochristen gibt, Popcorn-Christen. Die sitzen gerne und genießen es, Zeugnisse zu hören, Missionsberichte und sagen, wow, was für einen großen Gott haben wir. Wow, so toll, schau mal, was der alles getan hat. Schau mal, was der wieder erlebt hat. Sie genießen es, Predigten zu hören. Ja, das motiviert, das ist so toll, wie Gott wirkt, wie er in der Bibel gewirkt hat. Aber sie sitzen nur dran und hören sich das an, gehen raus und sagen, wow, das war toll, tolle Predigt. Dann glaube ich, dass es Achterbahnchristen gibt, die aufsteigen, wenn es gerade so richtig läuft. Und die sagen, da will ich dazugehören, da will ich dabei sein. Das ist toll, da entwickelt sich was, das ist schön. Das gibt mir einen geistlichen Kick für mein Leben. Es tut gut, einmal so richtig durchgeschleudert zu werden, aber dann steige ich lieber wieder aus und gehe in meinen Alltag zurück. So gelegentlich, phasenweise ist das schön und dann will ich aber wieder meinen Alltag haben. Aber die Herausforderung ist es, täglich Zeugnis seiner Stärke in unserem Leben zu sein, täglich diesen Jesus zu bezeugen, ihn zu bekennen. Und das ist der Auftrag. Wir sollen in der Kraft des auferstandenen Herrn Jesus Christus leben und bezeugen, dass er Herr ist, dass er mich verändert, dass er mich prägt. In Matthäus 28, Vers 20 sagt Jesus: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Macht, alle Autorität, alle Kraft. Jesus ist der Herr, er ist auferstanden und er sendet uns. Deswegen sagt er, darum geht hin. Ich habe die Macht, ich habe die Kraft und ich sende euch. Es ist nicht ein toter Herr, es ist nicht ein lebloser Herr, es ist nicht ein kranker Herr. Es ist der starke, auferstandene Herr Jesus Christus, der uns sendet, der uns beauftragt, um rauszugehen in diese Welt, um den Menschen zu dienen, um durch unser Leben, durch unser Reden zu bezeugen, dass er Herr ist. Und Andreas hat schon den Wochenspruch, den Wochenvers vorgelesen. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen aus der Höhe und ihr werdet meine Zeugen sein. Hier ist ein ganz wichtiger Zusammenhang. Kraft empfangen wozu? Kraft wozu? Um ein Zeuge Jesu zu sein. Und wenn wir über die Kraft nachdenken und die Frage beantworten, ob Jesus ein starker Gott in meinem Leben ist, müssen wir uns in erster Linie fragen, will ich denn überhaupt ein Zeuge für Jesus sein? Denn ganz ehrlich, wenn du das nicht vorhast, wenn du sagst, mir ist das eigentlich zu viel, zuwider, das strengt mich zu sehr an, dann brauchst du auch die Kraft Gottes nicht. Wenn es dir nicht darum geht, ihn groß zu machen, dann brauchst du auch nicht seine Kraft. Aber Gott möchte uns mit dem Heiligen Geist ausrüsten, mit Kraft, damit wir seine Zeugen sind. Aber wir wissen doch alle, dass es in der Realität oft so anders aussieht. Ich kenne selber Christen, die leben mit ihrem Nachbarn im Streit. Letztens hat einer zu mir gesagt, dass er seit über einem Jahr mit seiner Mutter nicht geredet hat. Und ich frage mich, an welchen Jesus glauben die? Lesen wir alle dieselbe Bibel? Hier ist davon die Rede, dass wir einen Heiligen Geist in uns haben, der uns Kraft gibt, der uns verändert, der uns prägt. Und dann lesen wir von Christen oder hören wir von Christen, die so anders leben. Nach einem Gottesdienst vor ein paar Wochen kam eine Frau zu mir und sagt: Herbert, ist der Mann auch in eurer Gemeinde? Meinte ich, ja. Nicht so gut. Meinte ich, wieso? Ja, ich merkte, ihr war es peinlich. Dann sagte sie, ja, wir haben uns letztens in der Stadt über einen Parkplatz gestritten. Sag ich, wie das denn? Ich habe geparkt und irgendwie habe ich nicht ganz korrekt geparkt und er kam von hinten an, hupt mich zusammen, schreit aus dem Fenster, wie kann man nur so blöd parken? Und ich habe zurückgegoscht und er hat mich dann noch was anderes genannt und ich habe wieder zurückgegoscht und er hat dann mit der Polizei gedroht und ich habe gesagt, mach doch. Gerade stehen beide im Gottesdienst, loben Gott, preisen ihn für seine Größe, für seine Liebe, für seine Kraft der Vergebung. Und im nächsten Moment müssen sie bekennen, dass sie sich auch um einen Parkplatz gezofft haben. Bei euch nicht, gell? Bei euch ist alles gut. Betrifft nur unsere Gemeinde. Und das ist die Realität. Und das ist auch das, worüber Paulus an Timotheus schreibt. In 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, da schreibt er: Aber sie haben sich versöhnt. Sie haben sich versöhnt. Sie hat den Mut gehabt, auf ihn zuzugehen. Es soll sehr lustig gewesen sein, aber also einer hat es mitbekommen. Aber sie haben sich versöhnt und sind beide Mitglied, weil wir haben gesagt, entweder schmeißen wir ihn raus oder wir nehmen euch beide auf. Also ihr müsst entscheiden. Nein, ist alles gut. 2. Timotheus 3, 1 bis 5, da warnt Paulus Timotheus und sagt: Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein. Sie werden Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Freude und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Sie werden ihre Freunde verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, das ist jetzt der entscheidende Satz, sie werden so tun, als seien sie fromm. Doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Leuten halte dich fern. Liebe Freunde, vielleicht redet er über uns, vielleicht redet er über dich, weil hier heißt es, sie werden so tun, als seien sie fromm. Doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Es ist heute so leicht, fromm zu sein. Es ist heute so leicht zu tun, als wäre man ein guter Christ. Und ich möchte euch herausfordern, euch zu prüfen. Spielen wir Christsein? Tun wir so, als ob wir fromm sind? Oder haben wir diese verändernde Kraft Gottes in unserem Leben? Wir befinden uns immer noch im Gemeindeaufbau. Seit 5 Jahren entsteht unsere Gemeinde, sie wächst, es kommen immer mehr Leute dazu. Und es kommen schon so viele, oder es kamen so viele, die begeistert waren, die tolle Ideen hatten, die gesagt haben, wir packen mit an, wir verändern was. Und dann gab es Konflikte, dann gab es unbequeme Situationen. Dann gab es irgendwas, was ihnen nicht gepasst hat. Nee. Und schon waren sie weg. Und ich frage mich dann immer, was begeistert sie dann? Wo ist die innere Kraft? Wo ist das, was sie antreibt? Liebe Freunde, es ist eine Riesenherausforderung, uns zu prüfen. Denn wenn wir nur unsere eigenen Interessen im Kopf haben, und im Sinn haben, wenn es uns um unser Vergnügen geht, so wie Paulus das hier an Timotheus schreibt, wenn wir nur auf unseren materiellen Wohlstand fixiert sind, nur auf unser gutes Leben, auf unsere Beziehungen, welche Rolle spielt die Kraft Gottes dann noch in unserem Leben? Und deswegen die Frage, willst du ein Zeuge der Kraft Gottes in deinem Leben sein? Nur wenn du bereit bist, sein Anliegen zu deinem Anliegen zu machen, wirst du auch seine Kraft spüren und empfangen. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch kennt, In seinen Fußstapfen. Das ist ein Buch, ich weiß, das wurde 1930, 40 rum geschrieben. Und aus diesem Buch ist diese WWJD-Bewegung entstanden, What would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Früher gab es ja diese Armbändchen, WWJD. Und der Autor, er beschreibt eine Gemeinde, die sehr fromm war, sehr fromm, bis eines Tages ein Mann in ihren Reihen aufsteht, ein Obdachloser, und sagt, ich habe so viele von euch um Hilfe gebeten und ihr habt mir nicht geholfen. Und er kippt um und stirbt ein paar Wochen drauf. Und also es ist eine Fiktion, es ist keine wahre Begebenheit. Und der Autor lässt den Pastor umdenken und er sagt, ich will keine fromme Gemeinde mehr sein, ich will eine lebendige, eine in der Kraft Gottes lebende Gemeinde sein. Und sie fangen an, oder er lädt die Gemeinde ein, sich immer zu fragen, jeden Tag bei allem, was sie tun, was würde Jesus jetzt tun? Was ist Jesus sein Auftrag jetzt in dieser Situation für mein Leben? Und er lässt auch in dem Buch ein paar Personen zu Wort kommen, wie sie das umsetzen wollen. Ein Geschäftsmann zum Beispiel, er nimmt sich vor, ich will in erster Linie zur Ehre Gottes arbeiten und weniger zum Geld verdienen. Ich will anfallenden Gewinn nicht als mein Eigentum, sondern als mir anvertrautes Gut betrachten, das zum Wohl der Menschen verwendet werden soll. Das Verhältnis zu meinen Mitarbeitern soll von Liebe und Vertrauen geprägt sein. Ich will in ihnen verlorene Menschen sehen. Ich will keine Unehrlichkeiten, keine fragwürdigen Geschäftsmethoden verwenden. Ich will meine Konkurrenten nicht übervorteilen. Meine Geschäftsbeziehungen sollen geprägt sein von Hilfsbereitschaft und Uneigennützigkeit. Er lässt auch den Pastor zu Wort kommen, das ist jetzt für uns. Und er sagt, ich will ein schlichtes, einfaches Leben, ohne Luxus, aber auch ohne Askese führen. Ich will in Predigten die Scheinheiligkeit in der Gemeinde ohne Rücksicht auf die gesellschaftliche Stellung der Zuhörer angreifen. Ich will Gottes Liebe zu allen Bevölkerungsschichten praktisch zeigen. Ich will mich persönlich um die Nöte und Bedürfnisse der Menschen kümmern und dabei nicht vor Opfer und Leiden zurückschrecken. Ich will als Freund und Helfer der in Sünde lebenden Bevölkerung des Schlachthofviertels, das war in der Stadt das Rotlichtmilieu, das Kneipenviertel, bekannt werden. Was würde Jesus in deiner Situation von dir wünschen? Was würde es in deiner Situation, in der du stehst, bedeuten, in der Kraft Gottes zu leben? Was alle diese Personen in diesem Buch gemeinsam hatten, sie merkten auf einmal, als sie diese Frage gestellt haben, das schaffen sie nicht alleine. Sie merkten alle, das klappt nicht. Das schaffe ich nicht. Sie gingen alle auf die Knie, sie riefen Gebetstreffen ins Leben, weil sie merkten, hier brauchen wir eine größere Kraft als unsere eigene. Hier brauchen wir mehr, hier brauchen wir Gott. Dazu möchte ich euch ermutigen, dass wir uns die Zeit nehmen, immer wieder hinzusetzen und zu fragen, Jesus, was würdest du in meiner Situation tun? Und wenn wir merken, dass es über unsere Kraft hinausgeht, dann haben wir nämlich die Chance zu sagen, Gott, jetzt will ich es in deiner Kraft tun. Denn das ist das, was Jesus tun möchte. Das ist das, was Jesus in unserem Leben bewirken möchte. Er will nämlich in unserem inneren Menschen ansetzen, um uns zu verändern. Er will uns Kraft geben, da, wo es am notwendigsten ist. Ich lese mal Epheser 3, 14 bis 17. Paulus betet für die Gemeinde und er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt wird, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inwendigen Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Paulus betet, dass die Gemeinde in Ephesus mit Kraft ausgerüstet wird am inneren Menschen. Also nicht hier Power, sondern hier Power. Kraft im Inneren. Und das ist auch das Wichtigste. Denn woher kommt die Sünde, kommt die Versuchung? Woher kommt das, was unsere Beziehungen zerstört? Woher kommt das Leid, das Elend in dieser Welt? Woher kommt das? Was sagt Jesus? Aus eurem Herzen kommen die bösen Gedanken. Aus eurem Herzen kommt der Hass. Aus eurem Herzen kommt die Lüge. Aus eurem Herzen kommt die Begierde. Und wenn wir Kinder Gottes geworden sind, heißt es noch lang nicht, dass wir auch so leben wie Kinder Gottes. Und deshalb betet Paulus auch für die Gemeinde, dass der Heilige Geist hier immer mehr Kraft bekommt, dass er uns verändert, unsere Gewohnheiten aufbricht, damit wir ein Leben zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung leben. Unsere Seele, unsere Emotionen, unsere Erlebnisse, unsere Prägungen, da will der Frieden Gottes hineinwirken, damit wir in der Herausforderung, in der wir stehen, Jesus bezeugen. Und nur wenn wir Jesus erlauben, uns von innen heraus zu verändern, werden wir immer mehr zu Menschen nach seinem Herzen. Es ist unsere Verantwortung, ihn wirken zu lassen. Es ist unsere Verantwortung zu sagen, Jesus, hier bin ich, komm in mein Herz, verändere mich, zeig mir die Dinge, die dir nicht gefallen, gib mir deine Kraft, es zu lassen, es zu verändern. Und das wünsche ich uns allen so sehr, dass wir in einer schonungslosen Offenheit vor Gott und auch in einem schonungslosen Gehorsam gegenüber Gott, gegenüber seinem Wort, Dinge verändern, die Kraft Gottes hineinwirken lassen. Nur dann bekommen wir Kraft zu lieben, nur dann bekommen wir Kraft zu vergeben, nur dann bekommen wir Kraft zu ertragen. Kriegt jemand von euch die Open Doors Heftchen? Okay, nicht viele, dann habt ihr die Geschichte nicht gelesen. Open Doors ist ja eine Bewegung, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Und es werden immer wieder Berichte aus verschiedenen Ländern gebracht. Und hier habe ich einen sehr herausfordernden, sehr emotionalen Artikel gelesen über eine Frau im Iran. Es gibt eine Online-Gemeinde, weil sie ja versteckt bleiben müssen, und so haben sie die Chance, ohne sich anzumelden, anonym mit einem Pastor Kontakt aufzunehmen, der sie dann betreut. Und so hat sich eine Frau, Salome, so wird sie hier genannt, bei ihm gemeldet. Und sie sagt: Ich werde sterben, brach sie schluchzend hervor. Ich weiß, dass Gott Selbstmord nicht gut heißt, aber ich sehe keinen anderen Ausweg. Als sie sich ein wenig beruhigt hatte, teilt sie mir mit, dass sie sich vor kurzem Jesus zugewandt hatte. Zuvor hatten ihre Eltern sie zur Ehe mit einem Mann gezwungen, den sie nicht liebte. Er liebte sie auch nicht, sondern war nur daran interessiert, dass sie für ihn kochte, putzte und ihm Kinder gebar. Kurz vor ihrer Entscheidung für Jesus hatte sie ihn verlassen. Aber jetzt bin ich zurück und lebe wieder bei ihm, sagte sie voller Schmerz. In der Bibel habe ich gelesen, dass es nicht gut ist, sich zu trennen, dass man seinen Ehemann lieben soll. So kam ich zurück, aber ich weiß nicht, wie ich ihn lieben kann. Er behandelt mich nicht gut und liebt andere Frauen, nicht mich. Es war eine schwierige Situation, sagt Pastor Kurusch. Ich wusste, dass Salome einen langen Weg vor sich hatte. Es würde nicht einfach sein, ihren Mann zu vergeben, ihn gar zu lieben. Doch ich wusste, wenn sie nahe bei Jesus bliebe, wäre es möglich. Pastor Kurusch lud Salome in seine Internetkirche ein. In den folgenden anderthalb Jahren sah ich, wie Salome im Glauben wuchs. Sie nahm am Bibelstudium teil und wir telefonierten stundenlang. Sie erzählte mir, wie ihr Ehemann gegen ihren Glauben war, aber sie versuchte, ihm eine gute Ehefrau zu sein. Mit welcher Kraft? Mit welcher Kraft? Pastor Kurusch ermutigte Salome, ihrem Mann zu vergeben und sich von Jesus verändern zu lassen. Vor ein paar Tagen rief Salome mich wieder an. Ich liebe meinen Mann, sagte sie begeistert. Das Leben mit Jesus hatte sie verändert. Sie erzählte, dass sie versuchte, ihrem Mann zu zeigen, dass sie ihn liebte, so oft sie konnte. Und jetzt erst vor ein paar Stunden hat Salome mir eine Nachricht geschrieben, die mich so sehr bewegt. Ich habe gute Neuigkeiten, schrieb sie. Mein Mann hat begonnen, die Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, in welchen Herausforderungen du gerade stehst. Ich würde mich sehr gerne mal mit dieser Frau an einen Tisch setzen, um ihr einfach mal Fragen zu stellen. Aus welcher Kraft hast du das geschafft? Und ich weiß ganz genau, dass meine Probleme, ich würde sie nicht mal erwähnen. Es wäre mir zu peinlich. Zu sagen, schau her, da war ich unzufrieden mit meiner Frau. Da hat mich jemand beleidigt und ich war verletzt. Habe lange gebraucht, bis ich vergeben habe. Da habe ich jemanden angeschnauzt. Ich hätte nicht den Mut. Was sie erlebt hat, die Kraft, die sie hat. Und das Entscheidende war, sie blieb nahe bei Jesus, um in seiner Kraft ihren Mann zu lieben. Sie wusste nicht, ob er sich jemals bekehrt. Sie wusste nicht, was er mit ihr macht. Aber sie wollte Jesus gehorsam sein. Sie wollte ihn bezeugen vor ihrem Mann, vor der Gesellschaft. Das ist unsere Herausforderung, die Kraft Gottes in uns hineinwirken zu lassen. Was ist deine Herausforderung? Welche Eigenschaft, welchen Charakterzug solltest du in Angriff nehmen, um in der Kraft Gottes zu verändern? Vielleicht ist es Vergebung, vielleicht ist es Geduld, vielleicht ist es dein aufbrausendes Temperament, dass du immer wieder verletzend wirst. Lass uns eine Sache nehmen und diese Sache konsequent vor Gott bringen, bis wir seine Kraft erfahren, bis wir merken, hier verändert er uns. Jetzt merke ich, wie seine Kraft wirkt. Jetzt merke ich, wie er mich verändert. Jetzt merke ich, wie Gott sich offenbart. Und die Frage ist, wollen wir ein Zeuge für Gott sein? Wollen wir, dass er verherrlicht wird? Dann ist das der einzige Weg, ihn zu verherrlichen. Und wir lesen hier in Vers 20, Epheser 3, Vers 20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde. Jesus kann mehr tun, als wir verstehen und als wir erbitten. Er kann mehr tun. Deswegen vertraue ihm. Gib ihm deine Last, gib ihm deine Charakterzüge und sag, Jesus, ich will Veränderung erfahren. Ich schaffe es nicht alleine, aber ich glaube, dass deine Kraft wirkt und ich will dich bezeugen. Ich will mich von dir verändern lassen. Aber auch ein ganz wichtiger Bereich, um Gott zu bezeugen, ist der Dienst. Gott will uns genauso auch Kraft für unseren Dienst geben. Er will nicht nur in uns wirken, uns verändern, uns prägen, sondern er will genauso auch durch uns für andere Menschen ein Segen sein lassen. Er will Segen sein. Er will, dass wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen, um Gott zu dienen, damit Menschen Gottes Kraft erleben. Und das ist das, was Petrus schreibt. 1. Petrus 4, Vers 10, da schreibt Petrus, dient einander, ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott da reicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Auch hier wieder ein klarer Zusammenhang zwischen Verherrlichung, Zeuge für Gott und Kraft Gottes. Er sagt hier, wenn jemand diene, so diene er aus der Kraft, die Gott darreicht. Mit welchem Ziel? Mit welchem Ziel? Damit Gott verherrlicht wird, damit Gott geehrt wird. Und das ist ein ganz gewaltiger Unterschied, ob wir einfach nur so mitmachen, irgendwo mitarbeiten oder ob wir Gott dienen, weil wir ihn verherrlichen wollen. Und wenn wir die Bibel durchlesen, dann sehen wir immer wieder, dass Gott Menschen beruft. Er sagt, er gibt ihnen unmögliche Aufgaben, sei es Gideon, Nehemia, viele andere Größen, unmögliche Situationen. Er sagt, hier, ich habe diesen Auftrag für dich. Und dann sind die Menschen herausgefordert, den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ja, Jesus, ich will mich, Gott, ich will mich von dir gebrauchen lassen. Und sie gehen los, sie gehen im Vertrauen auf Gott, sie gehen in der Kraft Gottes zu den Menschen im Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, und sie erleben, wie Gott sich zu seinem Wort bekennt. Sie erleben, wie Gott wirkt, sie erleben, wie Gott Wunder tut, sie erleben, wie Gott sein Ziel erreicht. Und das ist unsere Herausforderung. Dazu möchte ich euch alle ermutigen, Gott zu dienen in seiner Kraft, um ihn zu bezeugen, ist mehr als Achterbahnfahren. Ist mehr als sich ab und zu mal einen geistlichen Kick abzuholen, irgendwas Besonderes zu machen. Sondern es ist ein konsequentes, tägliches Bezeugen der Größe Gottes, die Augen aufzuhalten, um zu schauen, wo sind Menschen, die Gott mir in den Weg stellt, denen ich seine Liebe bezeugen kann. Durch Worte, als Aussprüche Gottes, also wenn jemand redet, rede erst als Aussprüche Gottes, dass wir mit unseren Worten Gott bezeugen. Und im Dienst, in der Kraft Gottes, dass die Menschen sehen, hier ist ein Gott am Wirken. Gott will, dass wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Gaben für seine Ehre einsetzen. Und das sollten wir uns täglich fragen. Wie kann ich den Menschen dienen, um dich, Gott, zu bezeugen? Welche Schritte erwartest du von mir raus aus der Komfortzone, dahin, wo die Musik läuft, so wie Andi das vorher gezeigt hat? Wenn wir in dem sitzen bleiben, wo es uns gut geht, wo wir alles kennen, alles verstehen, wo wir uns wohlfühlen, dann werden wir vielleicht niemals erleben, was Gott tun kann, welche Kraft Gott hat. Erst wenn wir bereit sind, einen Schritt von der Kanzel wegzugehen, einen Schritt dahin zu gehen, wo wir uns nicht auskennen, wo wir uns vielleicht auch nicht sicher fühlen, weil wir uns berufen fühlen, kann Gott wirken, wird Gott wirken, wird er seine Kraft uns geben, wird er durch uns wirken. Das ist eine andere Motivation, das ist eine andere Leidenschaft, das ist eine andere Hingabe. Wenn wir nämlich nicht zur Ehre Gottes dienen, werden wir aussteigen, wenn die Zeit, die Lust und das Interesse abnimmt. Wenn wir nicht zur Ehre Gottes dienen, werden wir aufhören, wenn wir Kritik bekommen. Werden wir aufhören, wenn wir keine Anerkennung bekommen. Wenn die Menschen nicht uns auf die Schulter klopfen und sagen, malad jetzt. Und sagen, hast du gut gemacht. Mitarbeiter streicheln die Segeln, wenn sie merken, interessiert doch keinen, was ich mache. Kommt doch keiner und fragt mal, warum soll ich dann mich da noch mehr einsetzen? Entschuldigung, machen wir das für Gott oder für Menschen? Wenn wir wenig Zeit haben, kürzen wir oft am Dienst. Aber wenn du den Menschen dienst, um Gott zu ehren, dann wird kein Opfer zu groß sein, keine Last zu schwer sein. Dann ist es egal, was Menschen sagen. Warum? Weil du ihn bezeugen willst, weil du ihn ehren willst. Es ist dir ein Anliegen, den Menschen zu dienen, damit sie Jesus kennenlernen. Wenn Zeit knapp wird, kürzt du nicht den Dienst, sondern bei deiner Freizeit einmal weniger ins Fitnessstudio. Dann kürzt du bei anderen Dingen, weniger Überstunden. Dann lautet dein Motto, alles kann ich lassen, aber diesen Dienst tue ich für Gott. Und das will ich aus seiner Kraft tun. Für uns als Familie, wir haben uns irgendwann mal das Motto gestellt, wenn Gott uns Menschen in den Weg stellt, denen wir dienen sollen, dann werden wir das tun. Unabhängig von Beruf, unabhängig, ob wir kleine Kinder haben oder große Kinder. Man sagt ja immer, ja, ich habe jetzt Kleinkindphase, das kann ich mich nicht so einsetzen. Unabhängig davon, ob wir die Zeit haben, unabhängig vom Haus. Am Haus wird man immer was zu tun haben. Und wir haben gesagt, wir werden alles stehen und liegen lassen, wenn wir merken, da stellt Gott uns Menschen in den Weg, denen wir dienen wollen, dienen sollen. Bevor wir das Haus in unser Haus gezogen sind, bevor das Haus fertiggestellt wurde, haben wir in einer Wohnung gewohnt am Schapfenbach unter Bettringen. Da gibt es doch das eine Hochhaus, das kennen bestimmt viele von euch. Da haben wir gewohnt ein Jahr lang. Da wohnen 36 Familien. Und wir haben gesagt, okay, wir wohnen ein Jahr lang hier. 35 Familien, wird schon eine Herausforderung, allen von Jesus zu erzählen. Aber wir wollten das. Wir haben gesagt, wir haben nur ein Jahr Zeit, also Vollgas. Und dann haben wir an Weihnachten Päckchen gepackt für alle Familien. Eine Bibel, eine CD mit einer guten christlichen Botschaft. Meine Frau hat Plätzchen gebacken und wir sind losgezogen. Die Kinder voraus, die waren damals 2 und 4, perfekt. Keiner denkt, dass du ein Zeuge Jehovas bist, weil die kommen immer ohne Kinder. Die Kinder haben geklopft, geklingelt, haben aufgemacht. Natürlich freut man sich, wenn da so 2 strahlende, hübsche Jungs stehen und dich anlächeln. Wir haben 2 Abende investiert, sind von Tür zu Tür gegangen, haben mit den Menschen geredet, haben sie kennengelernt, haben die Päckchen überreicht und wir haben auch immer eine Karte reingelegt, wenn sie die Bibel nicht behalten wollen, legen sie die bitte wieder vor unsere Türe, schmeißen sie die nicht weg, wir sind ihnen auch nicht sauer. Nach 2 Tagen kam ungefähr die Hälfte an Bibeln zurück, also so 17, 18 Bibeln kamen zurück, der Rest wurde behalten. Aber was dadurch losgelöst wurde, wir kamen in eine Wohnung rein, ein älterer Mann, er hat uns die Tür geöffnet, war sehr froh, endlich mal Leute, die mit ihm reden. Und wir haben sofort festgestellt, der Mann braucht Hilfe. Er war alleine, total verstritten mit seinen Kindern, jahrelang nicht gesehen, krank. Die Wohnung sah aus, schrecklich. Wir haben nur gehofft, dass sich die Staubwolken und Ascheberge in Brotkrümel verwandeln, wenn die Kinder damit rumspielen. Aber wir haben gesagt, okay, wir haben ihm jetzt das Evangelium gebracht, sind wir auch bereit, ihm zu dienen? Wir hätten genug Gründe gehabt zu sagen, nö, wollen wir nicht. Wir dienen in der Gemeinde, ich predige immer wieder, es ist doch schon alles gut. Nein, wir haben gesagt, wir müssen diesem Mann dienen. Und wir haben angefangen, ihm zu dienen. Einkaufen gegangen. Meine Frau hat seine Wäsche gewaschen. Immer wieder Sachen repariert. Dann ist er ins Krankenhaus gekommen, weil er schon alt und schwach war. Ich bin mit den Kindern zweimal die Woche hingefahren. Und ich habe gesagt, Kinder, kommt los und die was? Rolf besuchen, Rollstuhl fahren, okay, ab geht's. Die wussten schon ganz genau, wie das Programm aussieht. Wir gehen ins Krankenhaus, sie setzen sich auf den Rollstuhl, ich fahre sie durch die Gänge. Es war für sie ein Spaß und wir haben den Rolf besucht. Kurz zu seinem Tod habe ich ihm noch gesagt, Rolf, lass uns deine Tochter anrufen. Ich finde, es ist wichtig, dass du dich versöhnst. Und so kam seine Tochter dann ins Krankenhaus mit ihren Kindern. Er durfte seine Enkelkinder mal wiedersehen. Sie haben sich versöhnt. Es war ein sehr rührender Moment. Und kurz zu seinem Tod, wir haben lange auch über den Glauben gesprochen. Sein letzter Satz war, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß nicht, ob er das Richtige getan hat. Ich weiß es nicht. Aber in dieser ganzen Zeit kamen immer wieder Menschen zu uns und haben uns gefragt, warum tut ihr das? Seine Tochter, warum kümmert ihr euch um diesen alten Gauner? Der hat es nicht verdient. Ich sage, weiß ich nicht. Gott hat ihn uns in den Weg gestellt. Wir wollen Gott bezeugen. Gauner hin oder her. Seine Ex-Freundin kam ins Krankenhaus und hat mich gefragt, warum helft ihr ihm? Wer seid ihr? Ihr kennt ihn doch gar nicht. Und ich hatte schon immer meine Bibel bereit. Und ich habe gesagt, komm, ich zeige dir mal ein paar Bibelstellen, die uns motivieren. Wir konnten für sie ein Zeugnis sein. Seine Ex-Frau kam. Warum helft ihr ihm? Wir haben ihr das Gleiche erklärt. Der Mann ist gestorben und die Tochter stand vor einem Dilemma. Ja, er ist nicht in der Kirche, er ist ausgetreten. Wer soll ihn beerdigen? Ich habe gesagt, ich könnte ihn auch beerdigen. Echt, würdest du das machen? Kann ich machen, kein Problem. Wir haben ihn in Lautern beerdigt. Es waren 200 Leute da. Viele Nachbarn, die die Bibeln zurückgebracht haben, mussten auf der Beerdigung das Evangelium hören. Seine Ex-Freundin kam dann zu mir und hat gesagt, wenn ich sterbe, würdest du mich auch beerdigen? Kein Problem, ruf mich an. Aber bitte, nee, geht gar nicht. Sag deiner Tochter, dass sie mich anrufen soll. Aber bitte, finde erst Frieden mit Gott, dann kann ich dich mit gutem Gewissen beerdigen. Wir sind ausgezogen aus dem Haus. Wir hatten noch einen anderen Mann kennengelernt, Dieter. Er war total verbittert gegen die Kirche. 2 Jahre später klingelt mein Telefon. Und dieser Dieter ist am Telefon, sagt, Herbert, kannst du kommen? Meine Frau hat sich umgebracht. Und er saß da mit dem Telefonbuch und hat es durchgeblättert, seine Bekannte. Wen soll ich anrufen? Ach, die werden mir doch alle nicht helfen, ganz alleine. Bierflasche, Telefonbuch, oben der Haken in der Decke. Und dann fiel das Kärtchen raus, das meine Frau ihm noch gegeben hat, bevor wir umgezogen sind, mit unserer Telefonnummer. Und sie hat ihm damals gesagt, wenn du in Not bist, ruf uns an, wir helfen dir. Und es fällt raus auf den Boden, er hebt es auf, er erinnert sich, er ruft uns an. Eine Familie aus unserer Gemeinde hat ihn quasi als Opa adoptiert. Er war bei vielen Festen dabei, er durfte bei ihnen sein. Er ist ein sturer alter Mann, er hat sich noch nicht für Jesus entschieden. Mein Vater redet regelmäßig mit ihm, geht zu ihm, sie spielen Schach zusammen, er hilft ihm mit vielen Dingen. Ich erzähle das alles nicht, um euch zu zeigen, wie toll wir sind. Bitte, versteht mich nicht falsch. Was mich erschreckt, ich hätte genug Gründe gehabt zu sagen, ich will das alles nicht tun. Wir dienen doch in der Gemeinde. Wir sind da so beschäftigt, Kinderarbeit, Predigten, Sonstiges. Warum soll ich das jetzt auch noch tun? Aber das ist für uns Dienen in der Kraft Gottes, zu den Menschen zu gehen, die uns Gott in den Weg stellt, um ihnen zu helfen. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Fragt euch, was es für euch bedeutet, in eurem Umfeld Gott zu verherrlichen, ihn groß zu machen, ihn zu ehren. Fragt euch, wie ihr da die Kraft Gottes erleben könnt. Und ihr werdet sehen, dass Gott Großes tun kann. Viel mehr, als wir glauben, viel mehr, als wir verstehen, weil er dann wirkt. Es ist nicht unsere Kraft, die Menschen verändert, es ist Gottes Kraft. Lasst uns die Komfortzone verlassen. Lasst uns den Bereich verlassen, wo wir uns wohlfühlen und bereit sein, für Gott etwas zu tun, um ihn zu erleben. Und eine letzte Bibelstelle für heute, 2. Korinther 12, Vers 9. Diese Bibelstelle darf einfach bei diesem Thema nicht fehlen. Paulus schreibt hier an die Korinther. Und Jesus hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Das Tolle ist, die Kraft Gottes erreicht immer ihr Ziel, unabhängig von unserer Stärke, unabhängig von unserem Können, unabhängig von unserem Wissen. Und Paulus sagt hier buchstäblich, ich bin dankbar für jede Bedrängnis, ich bin dankbar für jede Notsituation, denn es gibt Gott die Chance, seine Macht und Herrlichkeit zu zeigen. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade stehst. Vielleicht hast du auch ein unglaubliches Schicksal zu tragen. Vielleicht eine Krankheit und du weißt nicht, wie du da rauskommen sollst. Vielleicht eine Beziehung, die dich verrückt macht. Vielleicht deine Kinder, die dich so herausfordern. Das Tolle an diesem Text ist, Paulus hat seine Mission nie aufgegeben. Er hat nie gesagt, dann setz dich hin und lass es. Dann ruh dich einfach mal aus. Sondern er hat gesagt, oder er sagt hier sinnbildlich, ich will trotz meiner Situation oder gerade in dieser Situation will ich zeigen, wie die Kraft Gottes am Wirken ist. Und da geht es dann nicht darum, große Dinge zu tun, sondern dann geht es in diesen Situationen vielleicht einfach mal darum, treu bei Gott zu bleiben, Dinge auszuhalten und zu zeigen, dass wir ihm vertrauen, dass er uns hier raushelfen kann. Elizabeth Elliot, die Witwe von Jim Elliot, der Missionar, der in Ecuador umgebracht wurde, sie erzählte, nachdem jemand tot war, saß sie da mit einem 10 Monate alten Kind und jeder hätte doch verstanden, wenn sie in dieser Situation abgebrochen hätte, oder? Und das hätten wir ihr wahrscheinlich auch geraten. Geh mal nach Hause, ruh dich aus, erhol dich von dem Schicksalsschlag. Und sie sagt, dann saß ich da, 50 neubekehrte, gläubige Indianer und die soll ich einfach so im Stich lassen. Und sie hat angefangen, zwei dieser Männer zu nehmen und sie auszubilden, sie zu Gemeindeleitern auszubilden, trotz dessen, dass ihr Mann gerade getötet wurde. Hat sie in diese zwei Männer investiert. Sie hat ein 10 Monate altes Kind und sagt, das war mir wichtig. Und sie wusste, dass Gott in ihrer Schwachheit stark ist. Dass Gott durch ihre Schwachheit hindurch wirken kann. Dass er sie auch hier gebraucht, um Menschen zu verändern. Und deswegen meine Einladung, gebe ihm deine Nöte. Sei ein Zeugnis im Umgang mit deinen Nöten. Lebe aus seiner Kraft, um ihn zu verherrlichen. Du musst kein Tim Tebow, kein starker, gut aussehender amerikanischer Footballspieler sein, um zu sagen, mit Jesus kann ich alles tun. Sondern Jesus ist in deiner Situation, mit deinen Herausforderungen täglich da, um dich zu tragen, um dich zu stärken. Weil es seine Kraft ist, es ist sein Geist, weil er sich verherrlichen will. Ich wünsche euch Gottes Segen. Gott segne euch im Nachdenken, Gott segne euch im Umsetzen, Gott segne euch in der Kraft Gottes.